Er sei ein unheilbarer Pessimist, sagt Joachim Zelter. Und wie es scheint, müssen seine Figuren diese Haltung ganz schön ausbaden. Mal sind sie vom Leben schlichtweg überfordert, mal verheddert er sie in lauter Widersprüche. In seinem neuen Roman Professor Lear treibt er sie konsequent dem Abgrund entgegen. Und dabei weiß sich der Shakespeare-Nerd Zelter in guter literarischer Tradition.
Ich arbeite das so ein bisschen natürlich nach der literarischen Vorlage oder Vorgabe König Lear ab, weil auch König Lear ist natürlich am Anfang von Shakespeares King Lear eine bombastische Persönlichkeit, der von all seinen Ämtern verabschiedet wird oder sich selbst von dem Königsamt verabschiedet, sein Königreich in drei teilt und danach fällt er dann ins Bodenlose. Das ist dann in anderer Hinsicht bei Shakespeares König Lear dann ein unentwegter Abstieg.
Zelters König Lear ist ein gefeierter Philosophieprofessor, einer der letzten großen intellektuellen Autoritäten. Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand gibt sich nicht nur die versammelte akademische Welt die Ehre. Politiker, Botschafter, Verleger, selbst Kirchenvertreter werden nicht müde, Lobeshymnen über Helmut Eiger und seine wissenschaftliche Arbeit auszuschütten.
Das ist ein Mensch, der alles auf den Geist setzt und auf den Intellekt und der sich ganz und gar darüber definiert. Und der dann genau das, worüber er sich definiert, peu à peu verliert und ihm dabei sehr viel äußeren Glanz, äußere narzisstische Grandiosität dann abhanden kommt und der damit dann ins Bodenlose fällt.
Doch noch nehmen die Dinge ihren geplanten Verlauf. Den ersten Tag seines neuen Lebens im Ruhestand verbringt Eiger dort, wo er immer gesessen hat, nämlich hinter der Schreibmaschine, um sein 41. Buch, die lang ersehnte Platon-Abhandlung, zu Papier zu bringen. Und wie immer sorgt seine Ehefrau für möglichst störungsfreie Abläufe im Haushalt. Einzig Enkelin Cordelia gibt immer wieder Anlass zur Aufregung. Das Mädchen, eine Punkerin, ist eine notorische Schulverweigerin, hat bereits etliche Nachhilfelehrer verschlissen, so dass sich nun der gelehrte Großvater herablassen muss, ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. Mit Cordelias Versagen bekommt aber eigentlich das gesamte Bildungssystem in diesem Roman eine gehörige Abreibung.
Mir geht es natürlich in dem Roman nicht nur um einzelne Figuren, sondern auch um so eine bestimmte Auffassung von Bildung, von Wissen, von Leistung in unserem Bildungssystem. Und der Roman beschreibt ja auch so ihr Schulversagen im Gymnasium. Und noch nicht mal Professor Eiger, der ihr Nachhilfe erteilt, kann ihr da wirklich helfen, weil selbst sein Wissen gar nicht mehr ausreicht für diese moderne Form von pragmatischem, utilitaristischem, ökonomischem Wissen, was heute im Bildungssystem so unbedingt angesagt ist. Und das war mir halt sehr wichtig, dass neben der Thematik Niedergang oder Demenz oder Verlieren von seinen geistigen Fähigkeiten, es ist natürlich auch immer eine Art der Systemkritik. Ich kritisiere so ein bisschen die Universität am Anfang und ich kritisiere aber auch das heutige gymnasiale Bildungssystem. Und das wird eben reflektiert durch eine Figur wie Cordelia.
Obwohl sich Joachim Zelter schon in den 90er Jahren vom Universitätsbetrieb verabschiedet hat, scheint ihn der Groll auf das System immer noch an- und umzutreiben. Ähnlich obsessiv wie sein alter Ego Professor Eiger an seinen Philosophiestudien hängt, hat er über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg an diesem Roman gefeilt, die kurzen Dialoge über immer steilere Wendungen in die Höhe getrieben, zugespitzt und mit feiner Ironie bestäubt. Der typische Zelter-Sound eben. Ein großes Vergnügen. Tragisch und zugleich sehr grotesk die andere Ebene dieses Romans. Die Szenen dieser Professorenehe, die sich Loriot-verdächtig fast ausschließlich am Frühstückstisch abzuspielen scheinen. Dann der allmähliche Niedergang des Professors. Aus einem ersten leichten Schatten entwickelt sich ein gefräßiges schwarzes Loch, in dem einzelne Wörter, dann ganze Sätze verschwinden, bis auch die Zeit abhanden kommt. Und so steht der große Eiger mit seiner Enkelin im Supermarkt andächtig einen Schokoguss verzehrend. Der große Gelehrte, jetzt ein geistloses Leben mehr in einer geistlosen Zeit, jammert die Ehefrau. Doch tatsächlich gewinnt Eiger am Ende ganz neue Qualitäten.
Ich meine, das ist ja nicht nur Teil dieses Romans, sondern Teil unserer Welt, in der wir leben, dass die Menschen halt ganz stark über äußeren Glanz, über Leistung, über das, was sie vorweisen können, eben sich selbst rechtfertigen oder von anderen gerechtfertigt werden. Aber das höchste Maß der Menschlichkeit ist eben, dass diese Würde oder diese Menschlichkeit ja auch ohne Glanz, ohne Leistung da ist. Und genau das gewinnt diese Figur Eiger. Er verliert seinen Verstand, aber er gewinnt eine Form von Sinnlichkeit und von menschlicher Nähe. Und er ist am Ende sicherlich kein unglücklicherer Mensch als am Anfang. Womöglich ist er am Anfang sogar trotz allen Wissens und allen Glanz unglücklicher als am Ende des Buches.
Selten hat jemand dem Thema Demenz eine so heitere, versöhnliche Seite abgewinnen können. Ist dieser Zelter womöglich gar kein Pessimist, sondern im Grunde seines Herzens ein hoffnungsloser Romantiker? Wie heißt es doch so schön bei Shakespeare? Age cannot wither. Alter kann nicht verwelken.